Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Paulina Fröhlich, die stellvertretende Geschäftsführerin bei der Denkfabrik, das progressive Zentrum. Sie verantwortet dort den Bereich resiliente Demokratie. Das können wir einmal mehr gebrauchen an diesem Tag mit seinen Themen. Aber erstmal sage ich schönen guten Tag und herzlich willkommen im Studio.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ich müsste ja heute eigentlich natürlich, das merke ich jetzt gerade sträflich, eine rote Nelke oder eine Rose für Sie dabei haben. Weltfrauentag ist heute. Darf man sagen, herzlichen Glückwunsch?
Ja, ich finde es auch ein bisschen Feiertag, ja doch.
Ja, Feiertag ist es ja in der Tat hier in Berlin, von wo wir senden, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Bundesländer, die das offiziell zum Feiertag gemacht haben. Also schöne Grüße an alle, die uns jetzt sozusagen entspannt und in Berlin, kann ich es auf jeden Fall sagen, auch aus der Sonne heraus zuhören. Aber das ist natürlich auch schon mal so eine Frage, ne? Also was ist eigentlich der größere emanzipatorische Schritt, an so einem Tag frei zu haben oder halt, ne, weil Frauenerwerbstätigkeit ist ja auch ein wichtiges Thema, eigentlich arbeiten zu dürfen, zu müssen. Sie müssen heute, Sie sind bei uns hier.
Das stimmt. Also ich fand das ganz gut, als Berlin diesen Feiertag eingeführt hat. Es war ja so ein bisschen aus der Not heraus, wir haben zu wenig Feiertage, wir brauchen noch welche, muss man ehrlich sagen.
Interessante Not, ne?
Ja. Und ich finde es schön, dass die Wahl auf diesen Tag und dieses Ereignis gefallen ist, weil es natürlich mehr Aufmerksamkeit damit auf diesen Tag lenkt. Es klappt, wenn man mal die Zeitung aufschlägt oder Social Media scrollt oder ins Radio reinhört. Überall ist es heute Thema. Und das bestimmt auch, weil die Menschen in Berlin mehr Zeit haben.
Ja, das ist wahr. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, ja, nicht zu vergessen. Ja, der Weltfrauentag ist natürlich bei uns heute auch ein Thema. Übrigens auch ganz konkret, weil es nämlich in Irland eine Abstimmung geht, wo es auch um die Rolle der Frau geht in der Verfassung. Darüber werden wir sprechen. Sie haben heute einen Überraschungsgast für mich. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch im Kontext dieses Tages, aber verraten Sie noch nicht so viel. Das werden wir erfahren hier, ich glaube, so etwa zur Mitte der Sendung. Aber ich muss auch eins dazu sagen, also mindestens ein alter weißer Mann spielt heute auch eine Rolle hier. Sie gucken sie mir
81?
Jetzt nicht. Ja, so, ich dachte, Sie gucken gerade so mich, also mich so. Nein, egal. Also ich auch, ja, aber Joe Biden in der Tat.
Jawohl.
Genau, der nämlich seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat und darauf schauen wir gleich erstmal. Paulina Fröhlich ist hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Frei oder nicht frei? Schönen guten Tag. Manche sagen, es könnte seine wichtigste Rede gewesen sein, die Rede zur Lage der Nation des Joe Biden, des US-Präsidenten, die er gehalten hat zu unserer Zeit in der Nacht. Und das klang dann unter anderem so.
I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. That's you, the American people. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger.
Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation. Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum ist hier. Ja, wir haben das extra mal eingespielt, damit man einfach auch immer mal wieder so einen Eindruck kriegt. Amerikanische Demokratie ist auch immer so relativ nah dran an Super Bowl oder Taylor Swift Konzert, ne? So von der Stimmung her.
That's America, hat er
ja
gerade gesagt.
That's
und das
America.
War wirklich America. Ja,
ja.
Ja, das stimmt.
Wir hatten den Super Tuesday diese Woche mit dem Durchmarsch von Donald Trump auf der republikanischen Seite. Also es steht jetzt im Prinzip fest, dass er der Präsidentschaftskandidat wird, der gegen Joe Biden antritt. Joe Biden hat sich dann bewusst zurückgehalten an dem Abend, weil er wusste, er hat seine große Rede jetzt. War das jetzt der Super Thursday für Joe Biden?
Tja, also natürlich hat er alle Aufmerksamkeit und vor allen Dingen Millionen Publikum, was ja gar nicht mehr so einfach zu machen ist bei dieser diversifizierten Medienlandschaft. Dementsprechend ja, das war eine super wichtige Rede und ein super wichtiger Tag. Ich fand sie auch stark, ich fand sie sehr gut. Wobei, ich habe mir so Gedanken gemacht, ich habe mir ungefähr, muss man erstmal sagen, von diesen 90 Minuten, sagen wir mal so 60, 70 angehört. Und das Ziel schien nicht zu sein, eine fantastische Rede zu halten, die allmögliche Leute überzeugt, vor allem die Zweifler, sondern erstmal keine Fehler zu machen. Nicht weiteres Anschauungsmaterial zu bieten für die starke Gegnererzählung. Er sei zu alt, zu tattrig, womöglich nicht ernst zu nehmen. Und dieses Ziel, das ja ein Low Bar ist, ein sehr niedriges Ziel, muss man sagen, wurde erreicht. Aber mehr noch darüber hinaus, wie gesagt, ich fand sie stark, ich fand sie überzeugend. Und auch vom Aufbau her sehr, sehr gut.
Ja, ich meine, also 90 Minuten fehlerfrei hinzukriegen ist natürlich auch gar nicht so leicht, egal welchen Alters man ist. Ne? Aber was gab es bestimmte Stellen, die Sie besonders stark fanden?
Naja, also ganz am Anfang zum Beispiel, er hat ja mit dem Thema Ukraine angefangen und überhaupt erstmal mit Außenpolitik angefangen. Und er zitierte dann den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan mit Mr. Gorbachev, tear down this wall. Und dann direkt den Satz danach sagte, naja, und jetzt gibt es noch einen anderen Präsidenten in unserer Geschichte, der hat gesagt, Russland, mach mit denen, was du willst. Er hat Donald Trump nicht beim Namen genannt, nicht erwähnt, aber es war natürlich sofort klar, wer gemeint ist. Und er hat diese starken Bilder von historischen Momenten eigentlich aufgewertet zu einem historischen Hochpunkt und einem historischen Tiefpunkt in der US-amerikanischen Präsidialgeschichte, würde ich sagen. Und das war ein starker Einstieg, der ihn natürlich aufgewertet hat, indirekt in dieser Erzählung. Das hat mir gefallen. Und dann noch eine zweite Sache, die ich benennen möchte. Also das ganze Thema Demokratie und Stärkung der Demokratie ist natürlich wichtig für ihn. Ist klar, ist die stärkste Abgrenzung, die er zu Donald Trump aufbauen kann.
Aber ich kann an der Stelle, weil Sie es gerade sagen, wir haben noch einen kleinen Auszug aus seiner Rede, das einspielen, weil es das nochmal untermauert.
My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy, a future based on core values that have defined America, honesty, decency, dignity, equality, to respect everyone, to give everyone a fair shot, to give hate no safe harbor.
Also, ne, wo er sagt, sein Leben lang hat er eben das erfahren und es hat es ihm gelehrt, dass es um Freiheit und Demokratie geht und dass man eben dem Hass keinen Platz macht.
Ja, genau. Also ich finde, die Gefahr bei dieser Erzählung ist natürlich immer, ob in den USA, ob in Frankreich oder bei uns in Deutschland, dass sie sich abnutzt. Mhm. Wenn wir immer und immer wieder bei jeder Wahl die Geschichte erzählen, die anderen da zerstören unsere Demokratie, ihr müsst mich wählen um, das ist natürlich auf die lange Bank sehr gefährliche Erzählung. Aber erstens ist sie wahr, jetzt gerade in den USA. Und zweitens, die Stärke dieser Erzählung war für mich in dieser Rede, dass er die Demokratie nicht als schwach und sich als Opfer dieser Antidemokraten dargestellt hat. Also unsere Demokratie ist ja so brüchig, so angegriffen, wir müssen sie jetzt wieder aufbauen. Sondern er hat die andere Seite als die Schwachen dargestellt und trotzdem natürlich die Gefahr geschärft. Er hat vom January 6th gesprochen, vom Angriff aufs Kapitol und hat gesagt, they failed. Mhm. Er hat gesagt, die rennen weg von der Verantwortung Amerikas in der Welt. Ich bin hier, um euch zu sagen, ich nehme sie an. Es war eine Erzählung der Stärke und ich glaube, das ist klug für das Publikum, das er versucht zu gewinnen.
Ja, aber in der Tat, also Sie haben es ja beschrieben, das nutzt sich ab. Ne? Wir haben es ja wirklich auch an anderen Stellen gesehen. Also wenn man sich anguckt, unserem Nachbarland Frankreich, ja, wo Vater Le Pen, als er das erste Mal in die Stichwahl kam, noch eine große Aufregung ausgelöst hat und beim letzten Mal, als Macron dann gegen Marine Le Pen, die Tochter, angetreten ist, fühlte sich das fast schon so an, wie eine ganz normale Auseinandersetzung zwischen den beiden stärksten Kandidaten, wo dann wahrscheinlich auch Bevölkerung irgendwann mal müde werden und sagen, naja, ihr könnt, wie Sie gesagt haben, nicht ständig warnen.
Genau, deswegen ist ja auch so wichtig, dass man mehr anzubieten hat und zwar konkrete Ziele und Politik, die ganz direkt mir sagen, wie mein Alltag besser wird, Ideen für das Land zu teilen. Das hat er gemacht in dieser Rede.
Das hat er ja auch politisch gemacht, also das sagen ja die meisten Analysten und ich glaube, das ist nicht nur der wohlmeinende Journalismus, der ihm das attestiert, sondern es gibt ja wirklich faktische Zahlen, Datenerhebungen, ja, die Wirtschaftsentwicklung in den USA, die ganz hervorragend ist, gerade im Vergleich zu Europa. Aber diese faktische Ebene dringt ja nicht richtig durch. Also wir sehen nach wie vor relativ große Unzufriedenheit mit ihm. In den Umfragen liegt er zurück, ja, obwohl Donald Trump der wahrscheinliche Gegenkandidat ist, obwohl die Wirtschaft eigentlich läuft.
Jein, also ich habe heute Morgen gehört, dass ein großer Sender aus den USA, ich weiß leider gerade nicht welcher, die Umfrage gemacht hat im ganzen Land vor der Rede. Inwiefern stimmen Sie der Aussage zu, dass Joe Bidens Politik mir nützt? Dass sie nützlich ist. Das haben sie vor der Rede und nach der Rede abgefragt. Und der Prozentsatz der Menschen, die dieser Aussage zugestimmt haben, war vorher 45%, danach 62%. Das ist ja ein beachtlicher Sprung. Mhm. Deswegen würde ich sagen, doch, ich glaube nicht, dass wir die Fakten, sage ich mal, aufgeben sollten, sondern ja, klar und mutig und direkt hinstellen, so wie er es gemacht hat, was aber nicht bedeutet, dass man kühl nur Zahlen aufzählt, sondern sie natürlich emotional mit einer Geschichte verbindet. Und wer ist darin besser als die Amerikaner? Er hat es ja auch gemacht, noch und nöcher.
Ja, wohl wahr. Also die Rhetorik, es kann ihm keiner nehmen. Ganz kurz auf seinen vermeintlichen Gegenkandidaten geschaut. Der hat den Abend offenbar vom Fernseher verbracht, hat dann irgendwann den Tweet abgesetzt. Schüttelt ihm, also Biden, nicht die Hand. Er hat die ganze Nacht da hineingehustet. Wir haben uns schon so häufig über, es ist eigentlich auch traurig und langweilig, aber es zeigt halt einfach auch dieses politische Niveau. Ne?
Genau, es ist einfach wirklich, also ich würde jetzt gerne sagen Kindergarten, aber das ist eigentlich diffamierend gegenüber Kindern und ihrer Werkstätte. Also das ist das Falsche. Also und das ist das Niveau, lauwarmer Witz, traurig, so kann ich es nur kommentieren und sagen, nee, Augen auf, lieber hören, was er da gesagt hat und... Ja.
Es ist ja auch noch eine Strecke bis zum 5. November, wenn die Wahl wirklich stattfindet. Jetzt hatten wir die Rede der zur Lage der Nation des Präsidenten von Joe Biden, über die wir gesprochen haben hier im Deutschlandfunk Kultur mit Paulina Fröhlich. Wir schauen nach Irland. Da stimmen die Menschen heute ab über die Änderung ihrer Verfassung. Und zwar geht es da vor allem um zwei Artikel, um einen Artikel. Erstmal den Artikel 41 der irischen Verfassung. Der klingt im Moment noch so. Der Staat erkennt an, dass die Frau durch ihr häusliches Leben dem Staat eine Stütze ist, ohne die das Gemeinwohl nicht erreicht werden kann. Und dann etwas weiter unten steht dann. Der Staat ist daher bestrebt, dafür zu sorgen, dass Mütter nicht durch wirtschaftliche Notwendigkeit gezwungen sind, unter Vernachlässigung ihrer häuslichen Pflichten zu arbeiten. Zitat Ende aus der bisher noch gültigen irischen Verfassung. Das soll umgeschrieben werden, Paulina Fröhlich, in einem Sinne, dass also die Verantwortung insgesamt bei der Familie liege für häusliche Arbeit und dergleichen mehr. Also sozusagen ein bisschen weg der Fokus von den Müttern in ihrer häuslichen Verpflichtung. Ich wüsste nicht, was Sie dagegen haben könnten.
Nee, das wüsste ich auch nicht.
Okay, soll ich Ihnen sagen, was die, ich weiß nicht, auch gar nicht, ob Sie richtig was dagegen haben, aber es würde Sie nicht wundern, dass die katholische Kirche in Irland da jetzt sagt, Moment mal, ihr überseht, dass in der Formulierung, wie sie jetzt ist, nicht die Frau zu Hause bleiben müsse oder der Mann keine Verantwortung für die Familien tragen dürfe oder müsse, sondern es sei eigentlich vor allem eine Anerkennung der Frauen- und der Mütterrolle. Und man wolle sie eben bewusst davor schützen, dass sie beispielsweise arbeiten gehen muss, auch wenn sie gar nicht will, weil es nicht reicht.
Ja, sie ist von vorne bis hinten krude. Mir ist fast die Zeit zu schade, um das auseinanderzunehmen. Aber was mich eher, wo ich vielleicht eher den Fokus drauf lenken würde, worüber ich nachgedacht habe, als ich aus Irland gehört habe, ist, inwiefern es dafür spricht, wie detailliert man eigentlich in einer Verfassung werden sollte zu einem Zeitpunkt. Ne? Also wir haben jetzt ja auch gerade eine Zeit in Deutschland, in der es immer wieder Forderungen gibt, bestimmte Dinge in die Verfassung aufzunehmen. Sei es zum Beispiel Klimaschutz, sei es, jetzt geht es in Frankreich ja darum, das Recht auf Abtreibung zum Beispiel. Also all mögliche Themen. Und da, bei dem Wortlaut aus Irland, wo ja geradezu beschrieben wird, wie mein Leben auszusehen hat in meiner Wohnung, das ist ja völlig absurd. Aber ich finde es eher interessant, darüber nachzudenken, Stil und Zeit, wie detailliert soll eine Verfassung das Leben von Menschen beschreiben und festhalten?
Ja, also ich höre bei Ihnen raus, lieber nicht so detailliert, lieber größere Spielräume lassen. Dazu passt auch der zweite Teil, der da heute zur Abstimmung steht. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich sozusagen Familie? Und das wird auch geweitet. Also dieser Familienbegriff wird umgewandelt in etwas, was für eine dauerhafte Beziehung zwischen Menschen steht und nicht mehr Mann und Frau. Also im Prinzip eine Verallgemeinerung dessen, was der Staat als schutzbedürftig ansieht.
Mhm. Ja, ich habe mal von jemandem den Satz gehört, Familie ist da, wo Kinder sind. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das finde ich schön. Also man muss sagen, letztendlich diese Ideen zur Veränderung, Sie haben es ja gerade anmoderiert, kommen von einem Bürgerrat. Ne?
Also es kommt. Obwohl, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, da kommt es aber her, in der Tat.
Ja. Dann hatte ich es voreilig schon im Kopf, Entschuldigung. Ja. Genau, also es gab ja einen Bürgerrat in Irland, der sich Gedanken gemacht hat zu diesen Themen und Vorschläge erarbeitet hat. Und über die gilt es jetzt abzustimmen. Ich finde, das ist schon mal sehr wichtig, sich auch nochmal klar zu machen, dass es aus dieser Gesellschaft selbst kommt, das Bedürfnis heraus und nicht von, ich weiß nicht, irgendeinem Expertengremium oder sonst was erdacht oder in der Partei erdacht und vorgeschlagen wurde. Ja, also ich will damit sagen, es kommt aus der Bevölkerung, für die Bevölkerung, es ist, denke ich mal, sehr zeitgemäß.
Ja, also man rechnet auch damit, dass es eine Mehrheit geben wird, vielleicht sogar eine große Mehrheit wird diese Verfassungsänderungen, die da jetzt zur Abstimmung stehen. Aber in der Tat, also diese Bürgerräte, die dahinter stecken oder dieser eine Bürgerrat in dem Fall, der sich eben genau darauf gestützt hat und darauf geschaut hat, was müssten wir eigentlich da ändern. Das ist ja ein Instrument, das wir in Deutschland jetzt auch stellenweise ausprobieren, auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene gab es jetzt
Ernährung.
Zur Ernährung. Ja. Und da gibt es ja, das ist ja auch genau Ihr Arbeitsbereich beim Progressiven Zentrum. Ja. Also wie sagen, entwickeln wir Demokratie weiter. Da gibt es ja viele, die sagen, was ist das eigentlich für eine komische Zwischeninstanz? Weil wir haben ja Wir haben doch Parlamente, wir haben doch sozusagen gewählte Instanzen, wo Menschen sitzen und wir haben dazu eine Öffentlichkeit und Interessengruppen, die Sachen reinbringen. Ist das dann so eine Art Nebenparlament, das noch aufkommt?
Nein, das ist es nicht, aber vielleicht doch mal erstmal zur Einordnung. Also Sie hatten ja eingangs gesagt, der Bereich, den ich verantworten darf im Progressiven Zentrum, heißt resiliente Demokratie. Und Resilienz bedeutet für mich auf Demokratie bezogen mindestens dreierlei. Erstens Wehrhaftigkeit in der Demokratie, wird gerade viel diskutiert, AfD-Parteiverbot, ja, nein. Zweitens den demokratischen Kern zu wahren, während sich ändernder Rahmenbedingungen, das Beispiel dafür wäre Corona, ne? Wie wird noch abgestimmt, was ist legitim. Und das Dritte, was mir jetzt sehr wichtig ist und wozu auch die Bürgerräte passen, ist eben die Lernfähigkeit, die Innovationsfähigkeit von Demokratien, denn Demokratien sind immer Prozesse. Wir haben es gerade entlang der Verfassung aus Irland gehört, Dinge verändern sich im Leben von Menschen und dementsprechend muss auch die Demokratie oder kann sie, das ist ihre Stärke als Staatsform, sich anpassen und mitgehen. Und die Bürgerräte halte ich für eine fantastische Idee, weil sie erstens natürlich den Input, also den Input in die Demokratie, die Ideen, die reingetragen werden, diversifiziert, Menschen mehr mitnimmt tatsächlich und weil sie im besten Fall auch den Output, das was bei rauskommt, entlang von demokratischen Entscheidungen, entlang von demokratischen Verhandlungen verbessern kann. Plus, jetzt kommt noch ein Argument obendrauf, Menschen erfahren den politischen Aushandlungsprozess hautnah und das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr viel wert.
Mhm. Aber natürlich sind Enttäuschungspotenziale da. Ne? Also es gab hier in Berlin, im Land Berlin, einen Bürgerrat zum Thema Klimawandel, wie reagieren wir darauf? Die haben Vorschläge erarbeitet. Wir haben darüber auch ausführlicher berichtet, vor allem dann auch über die Frustration, weil in der Zwischenzeit gab es hier eine Nachwahl in Berlin, andere Mehrheitsverhältnisse, die dann den Senat bilden. Auf einmal fehlte so ein bisschen die Unterstützung der Ideen, die da von den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt wurden. Und dann kann natürlich schnell Frust entstehen nach dem Motto, warum lasst ihr uns hier eigentlich arbeiten? Ist das für den Papierkorb?
Ne? Naja, also einerseits ist ja natürlich Enttäuschung ist ein normales Gefühl auf dem Spektrum der politischen Gefühle, die wir miteinander so haben, wenn wir Dinge aushandeln über unsere Zukunft, finde ich völlig normal. Plus, wenn ein Bürgerrat oder vor allen Dingen eben auch was im Nachgang damit gemacht wird, schlecht verhandelt wird, ist es kein Argument gegen das Instrument selbst. Also selbstverständlich wissen wir alle, nicht nur aus einer Meinung, sondern aus der Forschung heraus, dass schlechte Beteiligung schlimmer ist als keine. Also wenn ich einen Bürgerrat Vorschläge arbeiten lasse und am Ende sind sie, wie Sie sagen, für einen Papierkorb, ich höre sie noch nicht mal an, ich begründe noch nicht mal, warum ich sie nicht annehme, dann ist die politische Depression sozusagen vorprogrammiert, das ist klar. Aber das ist kein Argument gegen den Bürgerrat als Instrument selber. Wenn es gut gemacht ist, dann zahlt es eben auf die Dinge ein, die ich eben aufgezählt habe. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele.
Und wir haben das irische Beispiel heute, wo ja im Prinzip das Maximum dessen passiert, was man sich dann vorstellen kann. Ein Bürgerrat, also ein Gremium, wo Menschen zufällig zustande kommen und zusammengesetzt sind, die sich mit einem Thema beschäftigen, übergibt dann Empfehlungen der gesamten Bevölkerung, nämlich in einem Volksentscheid, so wie wir ihn heute in Irland sehen. Also wenn man dann enttäuscht ist, dann muss man halt vom ganzen irischen Volk enttäuscht sein, wenn die sagen, nee, fanden wir doch nicht so gut. Ja, und das muss man dann erstmal schön beim Guinness aushandeln. Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, werden natürlich sehen, was dabei rauskommt und werden Ihnen davon berichten im Deutschlandfunk Kultur. Paulina Fröhlich ist mein Gast heute hier vom Progressiven Zentrum von der Denkfabrik und ich habe jetzt hier gerade mal den Telefonregler aufgemacht, denn da wartet der Überraschungsgast, die, ich sage ja nicht Gästin, aber müsste ich das in dem Fall sagen? Soll ich mal guten Tag sagen?
Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Mit wem sprechen wir?
Mit Johanna Fröhlich-Zapata und danke für die musikalische Steilvorlage. Ich bin feministische Therapeutin.
Aha. Habe ich das gerade namentlich richtig gehört? Ich habe hier Paulina Fröhlich zu Gast, Johanna Fröhlich-Zapata. Sind Sie möglicherweise miteinander verwandt?
Wir sind Cousinen.
Aha.
Wir sind Großcousinen. Unsere Väter sind Cousins.
Alles klar.
Genau. So ist es richtig.
Okay, aber ich vermute mal, Sie wollten jetzt Paulina Fröhlich nicht einfach nur ein Familientreffen hier machen, sondern hatten dabei auch einen inhaltlichen Gedanken, warum wir heute miteinander zu dritt sprechen.
So ist es, genau. Also natürlich höre ich Johanna auch total gerne mal wieder. Aber sie ist, wie sie gerade gesagt hat, führt sie eine therapeutische Praxis zur Beratung von Frauen. Sie ist Medizinanthropologin und sie hat zum Beispiel, vielleicht kennen das auch einige Hörerinnen und Hörer, den rbb-Kultur-Podcast Alltagsfeminismus. Und wenn es eine Person gibt, an die ich denke beim Thema Feminismus, dann ist es ist meine liebe Johanna. Und deswegen dachte ich, ist sie die perfekte Überraschungsgästin für uns heute, um zu erzählen, was so die Themen sind, über die wir heute besonders nachdenken sollten. Aber Johanna natürlich das ganze Jahr.
Ja, Alltagsfeminismus, bestes Stichwort am Weltfrauentag, am internationalen Frauenkampftag, wie meine Redakteurin gestern nicht müde wurde zu betonen. Ich gebe jetzt mal Ihnen das Wort. Was gibt es heute zu sagen? Ja.
Ich denke, dass dieser Kampftag, das ist ein guter Aufhänger, dass das gar nicht unbedingt der Weg ist, den alle gehen müssen. Ich plädiere für ein Verlernen dieses Patriarchats auf Gefühlsebene. Das heißt, ich begleite Frauen und Paare auf ihrem Weg ohne Trennung in eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Methoden der Psychotherapie. Eben, ich bin Medizinanthropologin, habe mich auf theoretischer Ebene angenähert diesen Themen und habe mich viel beschäftigt mit dem Zusammenhang zwischen Gender und Gesundheit. Aber ich bin eben auch Gestaltpsychotherapeutin und lege das sozusagen zusammen und schaue hier in der Praxis, wie kann diese Fürsorgearbeit, dieser Care-Gap, der die Ursache aller anderen Gender-Gaps darstellt, wie kann der gelöst werden inmitten dieser strukturellen Unwägbarkeiten, inmitten dieses Patriarchats, in dieser kleinen Kernfamilie.
Mhm. Und haben Sie stichwortartig ein paar Antworten darauf, auf dieses Warum? Ja. Wie?
Ich gucke immer und erarbeite mit den Paaren so einen, wie ein Leitsystem, so ein Mission Statement wie in einem Unternehmen. Also was sind unsere Visionen, was ist die Mission? Und es geht vor allem darum, auch diese Fürsorgearbeit neu aufzuteilen in der Paarbeziehung. Das Hauptproblem, mit denen die Frauen kommen, die den Leidensdruck erstmal haben, und das sind die, die zuerst kommen und sagen, diese sogenannte Emanzipation bringt mit sich, dass ich viel mehr Gesamtstundenarbeit leiste, also die Erwerbsarbeit, immer mehr Frauen gehen in die Erwerbsarbeit, aber auch diese Fürsorgearbeit, weil der Anteil der Männer, die diese Fürsorgearbeit in den Familien übernehmen, nicht zugenommen hat. Das heißt, die Gesamtstundenanzahl der bezahlten und unbezahlten Arbeit, die geht ins Astronomische und das hat gesundheitliche Konsequenzen. Und ja, die meisten Frauen kommen mit einer Erschöpfungsdepression und dem Gefühl, es kann doch nicht mein rein individuelles Versagen sein. Es gibt hier ein strukturelles Problem und ich brauche eine Unterstützung, die diesen Rahmen, diesen gesellschaftlichen Rahmen mitdenkt. Und das bietet auch, und das stelle ich auch in dem Podcast vom RBB Kultur dar, ich bette also diese vermeintlichen Einzelfälle im Podcast gesamtgesellschaftlich ein. Und da entsteht für viele, wir kriegen so schöne Zuschriften, so Momente der Erleichterung. Ah, es ist nicht mein rein individuelles Versagen. Und was ich eben mache mit den Frauen, ist, diese Erwerbs- und Fürsorgearbeit neu aufzuteilen, auch diesen Begriff der Fürsorge neu zu definieren und Zeit als neue Währung einzuführen in den Familien. Aber auch ganz handfest Partnerschaftsverträge aufzusetzen, weil wir treffen eine genderspezifische Berufswahl, was zur Folge hat, dass Frauen sich in Teilzeit dann in die Altersarmut arbeiten und andere Faktoren, die da reinspielen. Und innerhalb der Beziehung kann man durch ein Vertragswerk, das klingt erstmal ein bisschen unromantisch, ist aber total sexy, weil wir können uns dann jeden Tag füreinander entscheiden und müssen nicht beieinander bleiben. Ja, also wir treffen Voraussetzungen, um eigentlich ganz romantische Zweisamkeit dann zu generieren, weil klar ist, wir haben Grundfesten, auf die wir uns geeinigt haben. Und was sind es noch für Dinge? Ganz konkret auch die Ermittlung zum Beispiel des Geldwerts, dieser Mehrarbeit, die sie leistet. Also auch ein Sichtbarmachen der Arbeit, eine Wertschätzung der Arbeit, die unsere Gesellschaft zusammenhält.
Mhm. Ja, spannende Punkte. Ich schaue mal auf Paulina Fröhlich, ob sie da nickt und mitgeht. Was ich gerade gehört habe, ist, dass es eigentlich, dass eigentlich bei den Männern relativ viel passieren muss, oder?
Schon auch, ja. Und es gibt tolle Männer, auch Herr und Speer, Initiativen von Männern, die es gibt ein Buch, das jeder Mann lesen sollte. Das muss ich gleich bewerben, das finde ich ganz toll. Also es gibt andere Stimmen, die auch die Männer ansprechen und zur Zielgruppe haben. Da geht es wirklich um eine gesamtgesellschaftliche und auch, ich betone, so eine gefühlsbetonte Revolution zu sehen, wie können wir im Alltag, Alltagsfeminismus, diesen Handlungsimpulsen, diesen patriarchalen Implantaten in unseren Köpfen, sowohl Männer als auch Frauen, wie können wir dem begegnen? Und da im Kleinen, was erstmal gar nicht so nach großem Frauenkampftag alle auf die Straße, sondern wie können wir im Kleinen da ansetzen und sehen, welchen Beitrag kann ich leisten als Vater, als Mutter, als Angestellter, aber auch als Person in Führungsposition?
Ja, das schätze ich auch total an dir und eurem Podcast, liebe Johanna. Ich erinnere zum Beispiel an eine kleine Sache, die ihr mal empfohlen habt, die letztendlich aber eine große Wirkung entfaltet, zum Beispiel bei Paaren, die mit Kindern leben oder eben auch ohne Kinder und auch so Hausarbeit anfällt, dass man sich hinsetzt, sagen wir einmal im Monat, und jeder bekommt 5 Minuten Zeit, einfach mal zu erzählen, wie geht es mir eigentlich mit uns zusammen oder mit der gemeinsamen Arbeit, die wir hier vor uns haben, mit der Care-Arbeit. Und die andere Person hört einfach nur zu. Sie kriegt danach ihre Zeit zu reden. Und ich fand das so eine starke Idee, weil man meint ja, ach, wir haben eine gute Partnerschaft, wir haben eine gute Kommunikationsebene, wir können uns das schon sagen, wenn da was ist. Wie viele Menschen können das dann eigentlich nicht? Und dann schleppt man es rum, man hat irgendwie Bauchschmerzen. Ich fand, das war ein super kleiner Tipp, den ich schon anwende.
Ja?
Ja.
Funktioniert?
Ja.
Mhm. Aber also dieses Vertragliche fand ich ja interessant. Weiß nicht, wie weit Sie dabei gehen würden, das auch wirklich aufzuschreiben? Oder ist das...
Das machen wir.
Ja?
Und notariell beglaubigen. Na klar, bis zum Schluss. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, das neu zu rahmen. Ja, also wie können wir mit Methoden eigentlich der Psychotherapie, was Paulina gerade ansprach, so Zwiegespräche und diese Arbeit auch ganz handfest ist in den Alltag übersetzen, dass es auch wirkt und greift und dass man auch wirklich notariell beglaubigt eben dann die Möglichkeit hat zu sagen, darauf haben wir uns geeinigt, weil der Stress, das ist die Alltagsdynamismusfalle, da spulen wir das 1950er-Jahre-Programm ab. Und das Kind hustet, ich zücke das Taschentuch, sage ich jetzt mal. Ja, wir brauchen richtig vertragliche Grundfesten oder zumindest Leitwerte. Wir haben nämlich keine Vorbilder. Wir stehen geschichtlich richtig an einem Wendepunkt, wo es darum geht zu sehen, wie wollen wir jetzt angesichts der Dinge, die wir wissen, dieser Care Gap ist die Ursache aller Gender Gaps. Wenn wir uns Pension Gap und Health Gap und all das angucken, dann kommen wir immer wieder auf dieses Grundproblem. Die Fürsorgearbeit muss gemacht werden, die ist in unserer Gesellschaft nicht bezahlt, ja. Und die hält aber alles zusammen. Wie können wir im Kleinen Lösungen finden, die man dann auch unbedingt aufschreibt, um dem zu entgegnen, was nicht so vorgesehen ist? Es gibt die Einbahnstraße und die sieht vor, dass Frauen in der Altersarmut landen und in emotionaler Abhängigkeit, weil finanzielle Abhängigkeit, das weiß ich als Therapeutin, macht immer emotional abhängig. Und da Grundfesten zu schaffen, ist ganz wichtig.
Ja.
Eine Frage habe ich noch auf dem Herzen, Johanna. Die vielen Tipps, die du bereithältst, die setzen ja auf der individuellen Ebene an, sodass ich zum Beispiel das selber annehmen und ändern kann. Was hättest du denn in Richtung der Politik an Wünschen, / Forderungen, um das Ganze zu verbessern?
Ich wünsche mir eine groß angelegte Aufklärungskampagne zum Zusammenhang zwischen Gender Care Gap und all der Probleme, die wir jetzt heute besprechen, ja, und der Zahlen, die damit in Verbindung gesetzt werden, nämlich heute denken alle an Femizid und dann an viele wichtige Themen, aber das runterzubrechen und im eigenen zu schauen, ich finde auch, diesen Eurozentrismus rauszunehmen und zu gucken, was können wir in unserer eigenen Gesellschaft leisten und wie können wir eben den Familien erlauben, dass sie nicht eine polnische Kraft einstellen müssen im Haushalt, die wieder eine bulgarische Kraft in ihrer eigenen Familie. Also das wird ja immer prekärer nach hinten raus, dass man gesamtgesellschaftlich versteht, was es mit dieser Care-Krise auf sich hat und dass wir das hier lösen müssen. Also eine groß angelegte Kampagne, dann natürlich dieses Zahlen 100% des Elterngelds während der Elternzeit, dass die Elternzeit nicht untereinander aufgeteilt werden darf, sondern dass beide Elternteile gleich viel Elternzeit nehmen müssen, damit die Frau nicht in so einen riesen Kompetenzvorsprung kommt schon im ersten Jahr. Dass dieses Thema
also Kompetenzvorsprung meinen Sie in der Care-Arbeit?
Ja, den hat sie ja eh, weil sie ist weiblich sozialisiert in meisten Fällen, aber dass man das nicht verstärkt. Natürlich das Thema Ehegattensplitting, dass man nicht diese politischen Anreize setzt, die diese Familien in Deutschland eigentlich dann wie zwingt, dieses 1950er-Jahre-Modell, sage ich jetzt mal, damit wir uns verstehen, dann fahren zu müssen, weil am Ende ist es dann gar nicht leistbar für einige Familien, diese Entscheidung zu treffen. Können wir es überhaupt leisten, wenn er diese oft besser bezahlte Anstellung hat, Stichwort Versorgerfalle, in die Männer auch getrieben werden, regelrecht, ja, die auch unter dem Patriarchat leiden. Ich denke auch immer, dass es darauf ankommt zu sehen, du und ich in der Paarbeziehung, aber insgesamt wir alle gegen das Patriarchat, nicht so ein Frauen an die Macht, so ein Missverständnis des Feminismus zu befeuern, sondern zu sehen, auch Männer leiden darunter. Wir alle, wir sind unter dieser patriarchalen Glocke oder in diesem patriarchalen Gewächshaus, wenn Sie so wollen, geworden. Die Erde, auf der wir erwachsen sind, hat diese Früchte vorgebracht und wir werden als Mädchen und Jungen unterschiedlich beschnitten. Und da zu sehen, dass das Problem ist und nicht... also dieses auch die Gefühlsebene und diese Beschneidung mitzudenken und was Neues, wie so einen utopischen Raum zu öffnen, in dem man auch die Arbeit an den Gefühlen, wo das Patriarchat am stärksten wirkt, das wünsche ich mir, dass das mit aufgenommen wird, auch dieses Gespräch um die Gefühlsebene, dass es nicht abgetan wird, weil das ist auch wieder eine folgt einer patriarchalen Logik.
Das ist eine spannende, interessante, eine große Liste für die Politik. Und ich glaube, das macht auch deutlich, ein Weltfrauentag ist halt nur ein Tag. Es gibt noch 364 andere Tage. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Überraschung. Johanna Fröhlich-Zapata, wer mehr von Ihnen hören will, haben wir jetzt gehört, kann beispielsweise den Podcast hören, Alltags.
Feminismus?
Das heißt die Alltagsfeministinnen von RBB Kultur.
Die Alltagsfeministin.
Aber das Projekt heißt Alltagsfeminismus.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten heute. Und Dankeschön, Paulina Fröhlich, für diese Überraschung.
Gerne. Ciao, Johanna.
Wir schauen weiter an diesem Tage auf Themen und letztendlich auch Stichtage. Heute vor 4 Jahren, wenn wir zurückschauen, gab es den allerersten Corona-Toten in Deutschland. Und ich glaube, wir werden das jetzt in diesen Tagen häufiger haben, diese Erinnerungsmarken vor 4 Jahren, der erste Lockdown und dergleichen mehr. Es gibt jetzt auch im Umfeld dieses Erinnerungstags, dieser Erinnerungszeiten politische Wortmeldungen. Der Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat gesagt, er würde diese Art sozusagen der Pandemiepolitik heute an vielen Stellen sicherlich nicht mehr so machen. Regt an, dass wir das vielleicht genauer aufarbeiten. Der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann spricht sich da sogar für eine Enquete-Kommission im Bundestag aus, die das ganz systematisch macht. Karl Lauterbach von der SPD, der Gesundheitsminister, sagt, naja, jetzt übertreibt man nicht. Wir haben doch auch einigermaßen zwischendrin immer genau drauf geschaut, was passiert ist und fragt sich, ob so eine Enquete-Kommission eigentlich nötig sei. Paulina Fröhlich, damit ist sozusagen das Feld bereitet und Sie dürfen jetzt mitbewerten. Bräuchten wir da nochmal einen genaueren Blick?
Wer eben schon in der Leitung war, hat mich sagen hören, dass für mich zu einer resilienten Demokratie auch eine lernende Demokratie dazu gehört. Und in dem Sinne bin ich stark für eine Aufarbeitung. Allerdings nicht unbedingt unter der Erzählung, alles ist schiefgegangen, die Bevölkerung wurde böse gegeißelt, das Ganze, die Fehler müssen gefunden und dann die Schuldigen zur Anklagebank getragen werden. Darum geht es mir nicht. Mir würde es, ich fände zum Beispiel attraktiv, wenn man sagt, für unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, sagen wir Gesundheit, Bildung, vielleicht sogar entlang der Ministerien, die wir haben, gilt es, sich zu fragen, und zwar mit diesen Gruppen, die dazugehören, aus der Gesellschaft heraus, was ist passiert? Was sind die Folgen? Wie ist der Prozess und was ist das Ergebnis gewesen? Also ich beschäftige mich beispielsweise im Rahmen meiner Arbeit viel mit dem Thema Einsamkeit von Jugendlichen und die hat unter Corona stark zugenommen und sie hat diverse Folgen, unter denen manche von denen sind auch gar nicht richtig abzuschätzen, ne? So, deswegen, ich plädiere ja für eine Aufarbeitung im Sinne des Lernen. Und ich glaube, eine Aufarbeitung sollte nicht nur an Politikerinnen und Politikern hängen, sondern eben mit bestimmten Vertretern aus der Gesellschaft zusammen geschehen.
Mhm. Also, ich meine, eine Enquete-Kommission ist ja im Prinzip sowas, also wo man Expertinnen und Experten gemeinsam mit Abgeordneten in einen Ausschuss gibt im Bundestag. Mhm. Wäre das ein Rahmen?
Ja, ich stelle mich jetzt nicht gegen dieses Instrument, doch, kann ein Rahmen sein, aber ich würde das erstmal nochmal weiten und fragen, gibt es auch andere Formen, bessere Formen, die das Ganze stärker ins Land tragen?
Ja, und gibt es vor allem Formen, weil ich habe das Gefühl, wir haben ja schon seit Jahren eigentlich im Prinzip, seit die Pandemie so ausläuft, diese Rhetorik, da haben wir manche Sachen ein bisschen übertrieben, haben es zu stark gemacht, gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche, da wurde relativ schnell gesagt, das mit den Schulschließungen war wahrscheinlich dann doch gar nicht so gut. Ich habe manchmal das Gefühl, das kann sogar noch größere Frustrationen hervorbringen. Also wenn man das Gefühl hat, sagen Politik erkennt, ja, dass da etwas falsch gelaufen ist, aber man gar nicht so richtig ein Vertrauen darin haben kann, würde es denn bei einem nächsten Mal anders sein? Also hat man sozusagen aus dieser gefühlten Erkenntnis auch dann wirklich konkrete politische Schlüsse gezogen?
Ja, genau. Und deswegen nochmal bin ich dafür, dass der Fokus darauf liegt, was haben wir daraus gelernt und nicht, was haben wir falsch gemacht. Das ist eine andere Frage. Und die Frage, was haben wir daraus gelernt, was nehmen wir mit, kann A, nutzbar gemacht werden für eine weitere Gefahrensituation, sagen wir mal, knock on wood, eine weitere Pandemie, oder eben auch nicht, sondern darüber hinaus. Deswegen, ja, ich plädiere für eine Aufarbeitung, aber unter einer konstruktiven Leitfrage und nicht einer destruktiven Gesinnung.
So, jetzt kommt die Generationenfrage an dieser Stelle. Paulina Fröhlich, sind Sie auf TikTok?
Nein, bin ich nicht.
Nee, werden Sie da jemals sein?
Ich schließe es nicht aus.
Das sagt man in der Politik auch gerne so, ne? Ich schließe es nicht aus. Nein. Also ich meine, immerhin ist Markus Söder dort, ja. Dann,
ich gehe mal weiter. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Mich interessiert schon zu schauen, was da passiert. Allein um es zu sehen, um es zu verstehen und vielleicht sogar eines Tages auch ein bisschen mitzumachen.
TikTok ist ja eines dieser, das sage ich für alle, die ganz weit weg sind von diesem Netzwerk oder generell vielleicht von so sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook und X, was mal Twitter war, ist ja eines der ganz stark wachsenden sozialen Netzwerke. Auch das erste, das eben nicht aus dem Silicon Valley von großen amerikanischen Konzernen kommt, sondern hinter dem ein chinesischer Konzern steht, ByteDance. Ein Netzwerk, das haben wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch immer häufiger gehört, in dem beispielsweise in Deutschland die AfD sehr erfolgreich ist, weil andere Parteien da entweder gar nicht so stark auftreten oder vielleicht nicht so erfolgreich auftreten. Es gibt jetzt, deswegen ist es heute Thema bei uns in den USA, die Planung eines Gesetzes letztendlich in der Endkonsequenz könnte man sagen, TikTok dort zu verbieten. Also der Zwischenschritt wäre zumindest zu sagen, die Chinesen dürfen keinen direkten Einfluss mehr haben. Der chinesische Konzern, der müsste im Prinzip diesen Konzern abgeben an amerikanische Eigentümer. Und TikTok hat jetzt massiv dagegen Werbung oder Stimmung gemacht, nämlich allen TikTok-Nutzerinnen und Nutzern in den USA eine kleine Nachricht geschickt von wegen, hey, das haben die vor und übrigens so könnt ihr euren Wahlkreisabgeordneten erreichen. Bei denen laufen jetzt gerade irgendwie die Kommunikationskanäle heiß. Aber das ist natürlich, und da sind wir wieder letztendlich auch wahrscheinlich bei resilienter Demokratie, die Frage, wie geht man mit so einem Netzwerk um? Ich habe Markus Söder erwähnt, der wurde bei Karin Mioska am Sonntag dazu befragt, warum sind Sie da eigentlich? Und hat gesagt, na, ich will das Feld nicht den anderen überlassen, da müssen wir auch sein.
Ja, genau. Und das ist ja auch das Dilemma, vor dem gerade Politikerinnen und Politiker hier stehen. Einerseits wollen sie nicht mit persönlichen, sensiblen Daten unvorsichtig umgehen und den damit auch chinesischen Staat, muss man ja ehrlich sein, nicht nur das Unternehmen ByteDance, mit Daten füttern. Und andererseits wollen sie, wie Sie gerade sagten, nicht den anderen, namentlich AfD, den Rechtsextremisten, das Feld überlassen, das sie im Moment total beherrschen. Sind, ich habe nachgesehen, 2/3 der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland sind auf TikTok unterwegs. Das ist einfach,
2/3?
Ja, das ist einfach enorm viel. Und sie haben mich gefragt, wie geht man damit um? Also ich breche jetzt meine Lanze für die EU und das EU-Parlament. Ich finde es ziemlich cool und nachvollziehbar und richtig, parallel zu agieren. Und zwar einerseits das Verfahren der EU, ne, das sie gerade eingeleitet haben gegen TikTok mit dem Vorwurf fehlendes Jugendschutzes. Gleichzeitig auch das Verbot, TikTok auf Diensthandys zu haben und aber darüber hinaus noch auf TikTok zu erscheinen mit einem eigenen Kanal jetzt und dafür Werbung zu machen, dass man doch bitte zur Wahl geht und die EU-Wahlen wahrnimmt. Also das könnte jetzt
jemand... Das nannte man früher Dialektik, glaube ich. Ne?
Ja. Genau, genau. Und böse Zungen würden das vielleicht auch schizophren nennen. Ich sage, das ist Realität und ich halte das für cool und zeitgemäß und richtig. Also einerseits müssen wir natürlich diesem Konzern rechtlich begegnen. Und andererseits müssen wir den Jugendlichen begegnen.
Ja, und da sind die halt, ne?
Ja, so ist
es. Man könnte natürlich auch sagen, verbieten. Also dicht machen, das Netzwerk. Da müssen die irgendwo anders hin.
Also das ist ja ein langer Weg, das überhaupt erstmal umzusetzen, zu schaffen. Und wir wissen, verbieten in diesem Raum, ob es jetzt ein digitaler ist oder ein physischer, führt immer dazu, dass die Gruppe, genau wie Sie sagen, woanders hingeht. Und also ich glaube nicht, dass das an dieser Stelle ein guter Umgang ist.
Paulina Fröhlich sagt das und das ist eine ihrer Einschätzungen zu den Themen des Tages. Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit hier
heute. Ich danke auch.